herzlich willkommen zum WP Sofa, heute mit dem Robert. Hallo Robert.
Hallo.
Hallo. Und mit meiner Wenigkeit Sven. Und ja, wir haben wieder die neuesten News zum Thema WordPress für euch zusammengetragen. Und ja, ist wieder ein bisschen was zusammengekommen.
Ja, ist ja auch eine Woche, ist ja auch eine Woche rum.
Ja, genau. Auf jeden Fall wieder, boah, ey, ich kann ja schneiden.
Ha, der Keks, ich wusste es, der Keks.
Der Keks killt mich.
Ist keine trockenen Kekse. Machst du den Leuten mal die Zusammenfassung bitte, Sven?
Ich bin dabei, auf jeden Fall. Also, wir haben heute wieder Neues von Gutenberg. Wir haben WP Blog Talk Vorträge sind auf dem WordPress TV. Das war jetzt gerade ein bisschen zungenbrechermäßig. Dann GitHub änderte die Preisstrategie, dann gibt es noch natürlich den WP Letterpick, dann haben wir noch das Thema Core Team Representatives Elections und Projekt 26 Beiträge haben wir diesmal wieder rausgesucht, die hat man nicht das letzte Mal nicht dabei und ja, dann gibt es natürlich wieder die Termine.
Klingt doch spannend.
Ja.
Dann holst du Leute mal ab, was so total Tolles bei dem super tollen Gutenberg passiert
genau,
ist.
Genau, jetzt kommen wieder die Themen, die den Robert so langweilen. Jetzt kommen wir zu Gutenberg. Die nächsten Änderungen standen nämlich an. Die neue Version 7.9 ist draußen und dieses Mal gab es ein paar kleinere Änderungen, wie beispielsweise Höhenangaben beim Coverblock. Die kann man jetzt angeben. Man kann die Zeilenhöhe bei Absätzen und Überschriften ändern. Den Verlauf für Gruppen und Spalten, Medien und Textblöcke kann man ändern. Weiter gibt es dann halt eben drei weitere Pattern, also Muster für Gutenberg und ein geändertes Block-Markup. Das heißt also, da hat sich ein bisschen was an dem HTML-Strukturen geändert. Falls ihr dann da irgendwelche CSS-Styles für habt, müsst ihr die dann halt eben entsprechend anpassen. Ich habe das auch mal ausprobiert, allerdings konnte ich persönlich das mit dem Pattern noch nicht so ganz ausmachen, wo ich die jetzt finde. Muss ich mich wahrscheinlich ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen.
Das ist doch eine super Überleitung auf das Thema, was wir so Cooles haben, nämlich, wenn du jetzt mit deinem Thema schon fertig warst, weil wenn du sagst, oh mein Gott, Dinge bei Gutenberg, da war ja eine Konferenz, wir hatten euch die letzten Wochen damit ziemlich was in die Ohren gehauen. Und zwar gab es den WP Blog Talk und die Videos davon sind jetzt endlich online. Das heißt, wenn ihr die aktuelle Gutenberg Roadmap wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, was es mit den Global Styles auf sich hat, wie man quasi jetzt mit den, wie die Evolution der Erweiterbarkeit bei Gutenberg aussieht, wie man quasi die Blöcke allgemein erweitert mit Tools und Styles und so weiter und so fort. Accessibility und weiteres. Falls ihr dazu Interesse habt, haben wir in unseren Shownotes euch mal den WordPress TV Speziallink reingepackt zum Thema WP Blog Talk, wo ihr euch in Ruhe die Talks anschauen könnt, die sehr, sehr, sehr gut sind. Das heißt, das ist ein allgemeiner Hinweis, falls ihr wissen wollt, was so bei Gutenberg alles passiert ist, das ist ein leichter Weg auf den aktuellen quasi Zug und auf den aktuellen Zustand relativ einfach zu kommen.
Okay, wann war die Veranstaltung?
Die Veranstaltung war, glaube ich, vor 2 Wochen oder so. Ah, okay. Also schon ewig her. Ich gucke aber nochmal ganz kurz, das war, glaube ich, Anfang April war das. Ich suche gerade, wo war es? Ne, ich habe es vergessen, wann es war. Es war irgendwas Anfang April, glaube ich. Okay. Schon ewig lang her.
Ist ja am Ende, glaube ich, auch egal. Aber
also die ist immer noch aktuell und hat auch, wie gesagt, hochkarätige Vortragsmenschen gehabt. Und deswegen ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis für alle, die mit Gutenberg arbeiten, sich dort mal Vorträge anzuschauen, die für den einen oder anderen genau quasi die Zielgruppe, also genau der Bereich ist, wo sie arbeiten, um sich eben da mal relativ schnell auf den aktuellen Stand zu bringen.
Dann sollte ich das wohl mal tun.
Dezenter Hinweis, ja.
Gut, alles klar. Dann muss der Code hier auch irgendwo hingepackt werden. Das machen viele Leute auf GitHub. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. GitHub hat die Preisstrategie geändert. Das heißt, private Repositories können jetzt mittlerweile unbegrenzt viele Benutzer mit drin haben, sodass diese auch geändert werden können. Das war ganz früher, war das ganz anders. Da waren private Repositories mit Code halt eben komplett kostenpflichtig. Da hat sich aber einiges getan. Das hat sich schon Anfang letzten Jahres geändert. Dieses Mal kommt noch so ein bisschen dazu, dass halt eben jetzt mehr Benutzer dazukommen. Insgesamt sind es halt eben jetzt $4 anstatt $7 pro Benutzer bei dem ersten kostenpflichtigen Tarif. Alles in allem ruht das halt eben daher, dass GitHub anscheinend nicht allzu viel Geld halt mit den kleinen Nutzern verdient, sondern das gute Geld halt eben mit den Leuten macht und mit den Firmen macht, die halt wirklich richtig dick da drin hängen und deshalb versucht man einfach die Anzahl der Benutzer insgesamt halt zu erhöhen. Da will man nämlich von 40 Millionen auf 100 Millionen Benutzer kommen im Laufe der Zeit, um da einfach ein bisschen breiter im Markt zu stehen und dann halt eben dann da die Verbreitung ein bisschen zu fördern, dass man dann da auch wieder die dicken Kunden abfischen kann. Das hat natürlich für uns alle den Vorteil, dass wir nun auch unseren privaten Code dann halt mit unterschiedlichen, mit vielen anderen Leuten halt eben bearbeiten können, ohne da jetzt Geld für ausgeben zu müssen.
Warum hat sich denn überhaupt GitHub auf diese neue Strategie gesetzt? Was hat sich denn da großartig im Hintergrund geändert?
GitHub ist vor, ich weiß nicht, war das Anfang 2019 oder so, auf jeden Fall.
Ja, irgendwie in der Ecke rum.
Genau, ist von Microsoft aufgekauft worden.
Und nein!
Doch, ja, Microsoft hat nämlich selber auch einen ziemlich dicken Strategiewechsel hinter sich gebracht und hat seitdem Sergey Nadella da ist, das ist auch schon eine Weile her ist, da echt viele Dinge anders gemacht und scheint das mit GitHub diesmal auch einigermaßen richtig zu machen, was beispielsweise bei anderen Dingen jetzt nicht so gut geklappt hat, wie beispielsweise bei Slack. Aber bei GitHub sieht das momentan eigentlich ehrlich gesagt noch ganz gut aus. Also da kamen ja auch Funktionen noch weiterhin zu, die sehr hilfreich sind. Ich sage ja nur GitHub Actions, da bin ich ein Riesenfan von.
Also für uns war das, wie gesagt, auch, wir sind jetzt auch seit einer Weile wieder auf GitHub rübergewechselt, weil uns einfach die Vorteile dementsprechend überzeugt haben. Und das ist halt jetzt noch mal eine Ansage gewesen gegenüber Bitbucket und gegenüber GitLab. Einfach mal den Leuten, die quasi das nur gemacht haben, weil der Preis ein anderer war, eben jetzt noch mal deutlich nahezulegen, überlegt euch doch, ob ihr nicht doch zu GitHub wollt, weil wir haben die coolen Spielzeuge. Und eben auch, wie sie in ihrer Ankündigung selber geschrieben haben, dass es eben der Hintergrund ist auch, dass eben über den Enterprise-Markt verdienen die ihr Geld. Und deswegen wollen sie halt die Plattform für alle sein.
Genau. Also ich habe das.
Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, ich habe das früher, ganz ehrlich, also nicht nur ich habe das halt doch früher sehr häufig gehört, halt von Leuten, die sagten, GitHub ist einfach viel zu teuer dafür und andere machen das viel, viel, viel günstiger. Und das war dann mal so ein ausschlaggebendes Argument, dass beispielsweise Leute dann GitLab eingesetzt haben oder Bitbucket, die hatten halt ein komplett anderes Geschäftsmodell, halt eben auch, dass dann früher auch dann beliebig viele Repositories privat angelegt werden konnten. Das hatte ich dann früher auch, aber mittlerweile bin ich auch mit meinen Repositories wieder bei GitHub, mit dem Privaten. Das ist einfach. Also ich finde es einfach schöner.
Genau, und es ist, wie gesagt, das WordPress, das inoffizielle, offizielle WordPress, also der offizielle WordPress-Account läuft ja auch auf GitHub und nicht bei Bitbucket oder GitLab. Und deswegen ist halt auch da, wo sich die Entwickler und die Leute, die eben Code schreiben, da, wo die sich befinden, ist eben GitHub. Und das war vorher schon so. Jetzt hat ja neulich auch GitHub NPM gekauft. Und es würde nicht mehr so lange dauern, bis auch Microsoft andere Dinge Richtung GitHub schiebt, um das halt um die Development-Sachen zu vereinfachen. Ich denke, da wird noch einiges passieren, dass eben wirklich Menschen, die auf GitHub sind, dort sehr viel einfacher arbeiten können mit. Weil das ist ja ganz klar die Zielgruppe.
Also wenn du jetzt GitHub in Bezug auf WordPress erwähnst, muss ich immer wieder an das leidige Thema SVN denken und das riesengroße Problem, dass man da nicht so einfach hinwechseln kann. Also, naja.
Nee, du kannst ja jetzt schon, du erinnerst dich, wir hatten das vor ein paar Monaten, hatten wir das Thema, dass du durch die Verknüpfung von deinem GitHub-Profil mit WordPress plus die Nennung von Pull-Requests in Track-Tickets ist schon einiges möglich. Es wird halt immer besser.
Ja, ist es auf jeden Fall. Es sind immer irgendwelche Krücken, die da gebaut werden irgendwie. Aber das eigentliche Repo dann da irgendwann drunter geändert wird, ist, ich meine, ich kann es verstehen, sind halt zigtausende Repositories, die da drunter liegen irgendwie. Aber
also ich würde halt eher erwarten, dass das also wenn du mich fragen würdest, was passiert, mein Gefühl ist, es wird eher ein GitLab-Server auf dem WordPress.org aufgesetzt, als das WordPress komplett sich über GitHub organisiert, weil das Problem ist halt, wenn Microsoft irgendwann mal beschließt zu sagen, das war's jetzt, war schön mit euch, wir verlangen ab jetzt quasi pro verknüpften Nutzer $5.
Für GitHub.
Dann ist das halt ein Punkt, wo eine Menge Leute panisch werden. Und das ist halt so ein Punkt, du hast halt jetzt eine Plattform, die komplett unter der Kontrolle von WordPress.org ist, also Ownership of Data. Das ist komplett unter der Kontrolle von WordPress. Die WordPress.org ist ein WordPress.org-Environment und GitHub ist eben eine Seite von einem, nennen wir es einfach, wie es ist, von einem profitorientierten Unternehmen. Sie müssen Geld verdienen, um zu wachsen. Und deswegen ist das ein Punkt, da wird halt niemand aus der WordPress-Environment-Welt sagen, oh mein Gott, lasst uns alles auf GitHub gehen. Dass der Weg von GitHub Richtung WordPress mit Code Contribution vereinfacht wird, auf jeden Fall. Das wäre sinnvoll. Aber die Freiheit, die wir jetzt als WordPress haben, mit unserem WordPress-Org-Environment aufzugeben, bezweifle ich, dass da irgendwelche guten Argumente, also dass irgendwie Argumente, die wirklich schlagend sind, da genannt werden.
Bis Microsoft Automatic kauft, dann weht da ein ganz anderer Wind.
Ach, also was sollen die damit? Da würde doch Microsoft eher JetBrains kaufen, um halt den Editor-Markt quasi komplett zu übernehmen. Wäre wahrscheinlich eher was.
Das machen sie jetzt
eben. Weil du hast VS Code und andere Sachen.
Aber das machen sie jetzt eben mit dem Visual Studio Code. Die krempeln, da haben wir den kompletten Markt schon umgekrempelt irgendwie.
Ja, JavaScript-mäßig soll das ja, aber egal. Wir schweifen ein kleines bisschen ab. Lasst uns mal das Thema so langsam wieder Richtung WordPress lenken.
Genau.
Das alte langweilige Ding. Und zwar, weil wir gerade bei GitHub waren, hatten wir im Letter einen kleinen Link gefunden, der auf die Deployments mit GitHub Actions hinweist. Also sprich, Deployments, also wenn du Seiten ausrollen willst, und das eben mit GitHub Actions, diesem coolen neuen Tool, was euch auch Sven gerade lobend quasi, wo eben gerade die Augen geleuchtet haben. Und da gibt es quasi einen Link zu CSS-Tricks, die einfach mal sich einen Artikel gemacht haben, wie man so als einfaches Beispiel Deployment von einem Repository rüber auf einen Live-Server ohne irgendwelche Dienste, sondern einfach nur mit GitHub Actions. Sieht ganz cool aus, ist schön einfach, also einfach für Leute, die quasi entwickeln, und sieht auf jeden Fall sehr, sehr stimmig aus, was ich da sehe.
Okay, muss ich mir auch mal angucken. Gut.
Da kannst du endlich deine FTP abgeloadet lassen.
FTP, das mache ich auch nicht mehr. Das ist dafür zum Beispiel nutze ich halt die GitHub Actions. Das ist wirklich sehr schön. Dann einfach dann da mal per SSH verbinden und so weiter.
Das heißt, heute großer GitHub-Bereich bei uns. So, und damit sage ich mal, verabschieden wir uns für den Werbeblock für GitHub.
Ja.
Und widmen uns wieder mal dem Thema WordPress. Und zwar bin ich über einen Beitrag gestolpert, der sich damit beschäftigt, wo es im Core darum geht, dass es mal eine Wahl geben soll für Core-Team-Representatives. Und zwar läuft das so, dass jedes Make-Team bei WordPress, also unter makewordpress.org, findet ihr eine Liste von allen Teams, die an WordPress arbeiten. Das ist das Dokumentationsteam, das ist das Marketing-Team, das Accessibility-Team, das Plugin-Team, Theme-Reviews, Core und so weiter und so fort. Ihr könnt die Namen alle schon auswendig, wissen wir, weil ihr immer das fleißige Sofa anhört. Und da kam jetzt vom Jeffrey Paul der Hinweis, dass schon ewig lang es keine Core-Team-Representative-Elections mehr gegeben hat. Das läuft quasi so, dass die Representatives von dem jeweiligen Team eigentlich nur für eine abgesteckte Zeit fest eingeplant sind und dann eben wieder neue Wahlen stattfinden und andere Leute quasi reinkommen, um so ein bisschen auch die mal so ein bisschen frisches Blut und sowas und frische Sicht auf Dinge reinzubringen. Und die Leute werden benötigt, um eben, das sind die Ansprechpartner für andere Make-Teams, für andere WordPress-Teams, die eben für ein bestimmtes Team eben jemanden brauchen, den sie auf jeden Fall belästigen können mit Fragen. Und der in dem Post hat quasi Jeffrey mal erwähnt, eben was die so für Arbeiten haben. Und eben, das ist wie gesagt jetzt nur ein Vorschlag, dass das mal gemacht wird, weil eben Helen und er schon seit Ewigkeiten, lange bevor die Gutenberg-Entwicklung anfing, waren die dementsprechend die Team-Reps und das soll eben mal durchgemischt werden.
Okay, die werden tatsächlich gewählt, die repräsentativen Leute da?
Du kannst dich auch selber vorschlagen lassen. Okay. Es ist halt nur, dass die Leute halt wirklich sagen müssen, können, sollen, wer derjenige ist, der quasi dort reinrutschen soll. Meistens, wie gesagt, wird das aus dem Team herausgewählt, die eben schon sehr aktiv in dem Thema sind.
Okay, das war mir noch nicht bewusst. Ich dachte,
das heißt, da kommt niemand so eigentlich aus dem Nichts und wird dann quasi plötzlich Team-Rap. Meistens ist es, wie gesagt, so, dass du eben wirklich da aktiv sein sollst. Aber wie gesagt, ich bin auch schon eine Weile in anderen Teams drin. Die Raps ändern sich nicht so häufig bei den anderen Teams, weil es eben die Leute sind, die sich wirklich seit Jahren dort den Hintern aufreißen.
Okay, die werden ja nicht mal eben rausgeschmissen.
Genau, nur der Hinweis, dass ihr vielleicht dann auch mal, dass ihr Bescheid wisst, dass sowas auch passiert bei WordPress.
Genau. Also apropos Community, es gibt ja auch unsere wunderbare deutsche Community und da gibt es ja das Projekt 26. Und dieses Projekt 26, wir hatten es ja, glaube ich, ich weiß nicht, wann das letzte Mal drin, auf jeden Fall, geht es ja darum, dass dann da regelmäßig Beiträge geschrieben werden und das dann am besten alle 2 Wochen. Und da gibt es wieder ein paar neue Beiträge. Unter anderem einer von Thorsten Landsiedel. Und da geht es nämlich um eine Data Poisoning-These. Da muss man also wissen, dass ja der Thorsten Landsiedel halt beim Anti-Spam-Bee-Plugin mitarbeitet und der hat eine etwas komische Art von Spam entdeckt, wo er dachte, was soll ich denn, was soll das denn eigentlich sein, warum sind da so komische Buchstaben drin und so weiter. Und dann hat er ein bisschen rumgerätselt und hat dazu eine These aufgestellt und das hat er in seinem Artikel veröffentlicht. Außerdem gab es dann von Johannes Kienas einen schönen Artikel zum Thema Laravel mit WordPress verbinden. Das hatten wir schon mal hier, das war schon mal Thema von Ralf Hort, der hat nämlich einen Vortrag in Stuttgart gehalten. Die Session, die haben wir dann nochmal als eigene Folge online gestellt. Da geht es dann darum, Laravel Valet als Server unter WordPress zu nutzen. Fand ich auch sehr spannend, als Entwickler gerade ist das super. Und dann habe ich noch von Florian Brinkmann was gefunden, das war dann WP Cases Filter. Es gibt dann WP-Cases Filter und da geht es ein bisschen darum, was an HTML-Tags in Beiträgen erlaubt ist und wie man das richtig filtert, zumal es da Probleme beim Admin und beim normalen Benutzer gibt, weil der Admin darf alles, der normale Benutzer nicht und das erläutert er mal ein wenig. Und dann von Jessica Lischi gibt es wieder einen neuen Beitrag zum Thema Bilder in WordPress verbessern. So ein Standardthema für WordPress. Schaut auf jeden Fall mal rein. Das hilft natürlich immer weiter ein bisschen, was die Performance angeht. Und da gibt es noch eine Funktion, die mir persönlich auch nicht bekannt war, von WordPress 5.4, nämlich das WordPress Standard Favicon. Seit WordPress 5.4 hat nämlich WordPress ein Standard Favicon, das WordPress-Logo. Und da hat der Marc einen relativ langen, ausführlichen Artikel zugeschrieben.
Leicht rantig. Hat leicht drüber gerantet, ja. Weil eben das Problem für ihn war, dass das einfach mal so angeschalten wurde. Der Hintergrund ist eben, warum ihr euch fragt, warum macht WordPress das überhaupt? Der grundlegende Punkt kam eben, weil WordPress verhindern wollte, dass ein kompletter 404-Request laufen muss, weil eben Browser damals die Fav-Icon Ico einfach mal abgefragt haben. Und das eben dafür gesorgt hat, dass eben WordPress dann dort ein 404 gezeigt hat. Der Browser hat gesagt, okay, das sieht eher nicht aus wie ein Bild, dann lasse ich es halt. Aber WordPress musste halt einen kompletten Request abfahren. Und deswegen hat WordPress es damals eingeführt. Und jetzt wurde es eben umgebaut auf ein richtiges Standard-Favicon für alle WordPress-Seiten, die nicht von sich aus sagen, hey, das Bild ist doof, lass es mal tauschen. Ja. Und das war eben jetzt für Marc quasi mal das, der Grund, mal tiefer in das Thema hinabzusteigen, warum eigentlich, weshalb und so weiter und so fort. Ist wieder sehr, sehr spannender Artikel gewesen.
Genau. Und ja, genau. Dieser Artikel und noch weitere Artikel gibt es dann in einem GIST von Thorsten Landsiedel. Der hat da alle mal zusammengefasst, die dann da sind. Gibt auch noch Artikel, die nicht unbedingt mit WordPress zu tun haben. Müsst ihr mal gucken bei Stefan Krämer, der hat da ein bisschen was. Der wohnt jetzt in Nairobi und schreibt da mal ein bisschen drüber. Also ist ganz spannend, aber kommt auch aus der WordPress-Community. Das ist jetzt so der Zusammenhang. Ja, das war's zum Thema Projekt 26. Da, das waren die von dieser Woche, die Beiträge.
Genau, wir haben euch nicht vergessen, liebe Projekt 26 Leute. Wir haben halt nur sonst so viele Themen gehabt, dass ihr immer ein bisschen unter den Tisch gefallen seid. Deswegen, haben wir einfach mal gesagt, hauen euch noch einfach mal kurz den aktuellen Stand um die Ohren. Kommen wir zum Thema, weil wir jetzt zur Richtung Events gehen. Da kommt dieses, und die deutschen Meetup-Leute kennen das schon, wenn der Robert wieder anfängt, von den Meetups zu erzählen, die so in der Welt sind, alle so, oh mein Gott, okay, wirf den Link ab, wir haben es verstanden. Das war letzte Woche beim Düsseldorfer After Hours, war dann die Frage von Mario, und wo geht's als nächstes hin? Und ich denke mir so, oh, stimmt, oh, habe ich jetzt schon den Ruf weg, dass ich der reisende Vertreter bin. Auf jeden Fall wollen wir euch hier nochmal ganz kurz das, was ich auch in den Meetups immer erzähle, mal kurz vorstellen, dass ihr die Möglichkeit habt, an sehr vielen Meetups in der Welt teilzunehmen, weil eben jetzt alle WordPress-Meetups online stattfinden, eben aktuell immer noch. Und es gibt eine Webseite, nennt sich wp-kalender.io, und dort /online habt ihr eine Liste von allen kommenden Meetups in der Welt, wo ihr euch quasi anhand der UTC-Zeit und anhand des Themas und anhand des Ortes rauspicken könnt, ob ihr quasi daran Interesse habt. Das ist sehr spannend. Ich, wie gesagt, bin selber schon öfter jetzt in anderen Meetups gewesen. Es ist sehr interessant. Die Leute haben ungefähr die gleichen Probleme. Die einzige Ausnahme, die mir so jetzt aufgefallen ist in den USA, auf die Frage, welchen Kalender soll ich einbinden, kommt als Antwort Google Kalender, wo alle in Deutschland sagen würden, halt, stopp, GDPR, nein. Und das war so der einzigste größere Unterschied, den es zwischen den Communities gibt. Ansonsten ist halt, je nachdem, was für eine Sprache ihr quasi noch zusätzlich könnt zu Deutsch, steht euch quasi die ganze Welt offen. Das Einzige, worauf es ankommt, ist eben eure Zeitzone, wo ihr quasi mit welcher Zeitzone ihr arbeiten könnt. Und eben, welche Sprachen ihr sprecht und wie viel Zeit ihr habt. Ansonsten, wie gesagt, schaut euch mal die Liste an und schaut eben, ob da irgendein Event dabei ist, der euch interessiert. Gutenberg gibt es einige Themen. Es gibt so Helpdesk, wo sich Leute quasi gegenseitig helfen mit WordPress-Fragen. Wie gesagt, sehr, sehr spannend, und man trifft auch nette Menschen aus der WordPress-Community.
Okay, wie hieß die Seite nochmal, wo man überall gucken kann?
wpkalender.io/online. Wie gesagt, den Link packen wir auch in die Shownotes. Die WordPress-Community, das Community-Team arbeitet gerade an einer eigenen Liste. Es wird auch gerade drüber nachgedacht, den Radius von dem Backend-WordPress-Meetup-Kalender, den zu erhöhen oder da halt für die gleiche Sprache oder irgendwas anderes zu machen. Bis dahin, das Tool, was ich am besten finde, ist, wie gesagt, wp-kalender.io ist ein Tool von einem Menschen aus der WordPress-Community, also nichts Offizielles. Das ist für mich quasi aktuell der einfachste Weg, die Meetups zu sehen.
Gut. Zumindest alle Meetups auf dieser Welt, weil wir haben in Deutschland ja unser wpmeetups.de.
Und genau. Alle Online-WordPress-Meetups. Auch die Deutschen sind darunter.
Genau, genau. Auf jeden Fall, diese Woche stehen dann wieder ein paar Online-Meetups an. Und wir fangen morgen an mit dem 21.04. Und da geht es dann mit dem Potsdamer Meetup los. Alles zum Thema Sicherheit um 19 Uhr. Auch findet morgen Abend das Meetup in Würzburg statt mit einer offenen Fragerunde. Also wenn ihr eine Frage habt, geht rein. Und ja, ihr müsst jetzt nicht mehr nach Würzburg fahren. Das Ganze startet dann auch um 19 Uhr und dann gibt es noch in Jena den virtuellen WordPress-Stammtisch. Da wird dann einfach zusammen gequatscht. Das Ganze ab 20 Uhr. Am 22.04., also am Mittwoch, gibt es dann das Meetup in Aachen mit dem Thema Bildoptimierung. Teil 2, Einstieg und Tipps rund um das Thema Bloggen mit WordPress. Dann auch am 22.04. Um 19 Uhr mit WordPress die Welt retten. Also, den hatten wir schon echt einige Male hier. Den hat der Simon doch
des Häufigeren mal vor. Ja, genau. Wer den Vortrag wohl halten wird, wir werden es wohl erst am Mittwoch herausfinden.
Ja, genau. Wir haben schon oft genug darüber geredet. Auf jeden Fall, da könnt ihr euch das dann auch nochmal anhören und dann im Zweifelsfall am Ende auch nochmal ein paar Fragen stellen, mit diskutieren und so weiter. Wie man mit WordPress ein wenig Ressourcen schonen kann, zum Beispiel. Das WordPress-Meetup in Bern ist die Tage noch mit dem Thema Webseiten mit Gutenberg erstellen oder Gutenberg Quo Vadis am 23.04. um 18 Uhr. Dann auch das Meetup in Düsseldorf am 23.04. um 20 Uhr mit, ist einfach die After-Hour. Das ist wahrscheinlich dann auch so ähnlich wie ein Stammtisch. Du warst ja mit dabei.
Wie läuft genau, das ab? Genau, das ist quasi total tiefenentspannt. Leute reden über Gott und die Welt. WordPress kann auch mal vorkommen. Ist, wie gesagt, einfach nur ein Community-Austausch der Düsseldorfer Community.
Okay, das hatte ich jetzt noch nicht. 23.04. um 20 Uhr. So, das nochmal. Falls ich es noch nicht gesagt habe, ich weiß gar nicht. Dann noch das Meetup in Nürnberg diese Woche am 25.04. Mit dem WP Dojo. Das hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Das Ganze ab 10 Uhr morgens. 25. lass mich überlegen, es ist der Samstag, ne?
Genau.
Genau. Und das andere kommt dann nächste Woche, sehe ich gerade. Genau. Das waren die Meetups, die deutschen Meetups zumindest. Oder die deutschsprachigen Meetups, ne?
Genau. Wäre jetzt noch der Hinweis nochmal auf die WordCamps, die jetzt anstehen, weil die ja auch online stattfinden. Und zwar ist das WordCamp in Spanien, was jetzt Anfang Mai ist. Dann ist das ist das der 6. bis 9.5. Wenn ihr quasi Spanisch könnt, wäre das genau quasi euer Call. Dann am 30. 31.5. das WordCamp in Kent, das ist wieder ein USA WordCamp, wie es am Wochenende war, zum Beispiel Santa Clarita 1. Und dann findet vom 4. bis zum 6.6. das WordCamp Europe statt. Das heißt, das für euch als ungefähre Planung, was so die nächsten WordCamp-Events sind.
Genau, wobei das natürlich dann mit am interessantesten sein wird, weil da wirklich dann auch so aus dem Core-Bereich halt auch viele Leute dabei sind, so Leute, die ich in der Community relativ, sagen wir mal, sehr aktiv sind. Deshalb ist das nochmal besonders spannend. Gut, das wär's dann für heute. Hast du noch was, Robert?
Nö. Ich bin auch von den Themen, die wir haben, sind wir durch.
Wunderbar, dann war das jetzt eine Punktlandung. Wir sind ziemlich genau bei einer halben Stunde. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und sagen einfach mal bis nächste Woche. Bis dann, macht's gut.
Bis dann.
Ciao.